Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und heute darf ich wieder Holger Kreimeier bei mir begrüßen. Hallo Holger.
Hallo Ali, freut mich sehr.
Wir hatten ja auf der SkepCon schon mal das Vergnügen miteinander. Jetzt haben wir gerade für die Mediatheke ein längeres Gespräch aufgenommen und du hattest dir die Zeit genommen, nochmal vorbeizuschauen. Und ich würde gerne mit dir über dein Werk, dein Projekt Massengeschmack TV reden. Du bist selbstständiger Medienunternehmer in Hamburg und das auch schon einige Jahre. Und ich, wie gesagt, habe damals schon, als ich frisch einen PayPal-Account hatte, unter anderem ein Abo dort abgeschlossen, denn ich finde, dass Medienkritik fast so wichtig ist wie die Medien selbst und es gibt wenig Leute, die das so umfangreich machen wie du. Seit wann machst du beruflich Medienkritik?
Also beruflich ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Also Fernsehkritik TV gibt es ja seit 2007. Das war damals dann sozusagen die erste Sendung, mit der alles angefangen hat, die ich bis 2018 gemacht habe. Vorher gab es diese Seite aber schon in schriftlicher Form. Ich habe so Blogtexte veröffentlicht über Medien, kritische Texte. Also insofern, das gab es auch schon. Also mehr oder minder seit 20 Jahren eigentlich. Aber es hat sich immer weiterentwickelt, es wurde weiter ausgebaut, es wurde technisch perfektioniert und diese Dinge halt. Aber angefangen habe ich schon vor 20 Jahren. Es ging eigentlich los, nachdem ich ein halbes Jahr mal im Boulevardfernsehen gelandet war und das wirklich als die allerunterste Schublade von Journalismus wahrgenommen habe. Und da hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Da habe ich nämlich verstanden, was Medien mit Menschen machen, wie sie manipulieren, wie sie fälschen, um für die Quote, für die Verkaufszahlen. Und das war eigentlich so der Anfang von dem Ganzen.
Manipulieren, jetzt könnte man ja auch zeitgleich sagen, ja, aber Medien haben ja auch die Kraft, Leute emotional zu erreichen, zu informieren, aufzuklären. Und trotzdem habe ich das Gefühl, Kritik kommt ja aus dem griechischen Theater und bezeichnet da das sehr genaue Untersuchen. Also Kritik ist ja erstmal ein sehr neutraler und gar kein negativer Begriff. Aber jetzt, wo du sagst, wie Medien funktionieren und manipulieren, klingt das doch sehr negativ. Würdest du deine Form von Medienkritik eher bei dem traditionellen Theaterbegriff einordnen oder ist das auch schon Medienschelte?
Es geht auch manchmal in Richtung Schelte, natürlich, klar. Also ich habe ja immer so gearbeitet, dass ich das möglichst unterhaltsam rüberbringen wollte. Nur nicht so trocken, sondern dass da immer auch ein bisschen vielleicht so satirische oder humorvolle Elemente mit reinkommen. Mein großes Vorbild damals, als ich dann angefangen habe mit der Sendung Fernsehkritik TV, war im Grunde Oliver Kalkofe. Aber das Talent von ihm habe ich ja gar nicht. Also ich könnte das ja so gar nicht machen. Aber ich fand es immer interessant, dass er eben sich eher lustig gemacht hat und so ein bisschen Kritik mit reingebracht hat. Und bei mir ist der Schwerpunkt genau andersrum. Ich übe Kritik und versuche aber auch ein bisschen hier und da mich lustig zu machen, wenn es angebracht ist. Natürlich, ne? Es gibt halt gewisse unfreiwillig komische Trash-Sendungen oder Werbespots, wo man denn wirklich sagt, Leute, guckt euch das mal an, das ist jetzt eher komisch. Naja, also ich sehe mich ja als Journalisten. Als solcher habe ich ja auch gearbeitet, das ist ja mein Beruf und ich finde, Journalismus ist nicht dafür da, Jubelarien zu verbreiten, das kann man mal machen. Journalismus soll aufdecken, Journalismus soll den Finger in die Wunden legen, das ist die sogenannte vierte Gewalt im Staate und das ist die Aufgabe und deswegen, ja, kann man natürlich sagen, du meckerst ja immer nur. Aber wenn etwas gut läuft, habe ich ja nichts, muss ich darüber ja nicht berichten. Denn das sollte ja eigentlich der Normalzustand sein, dass es gut ist.
Das ist ja auch das Ding mit dem am Ende des Tages, das, was in Nachrichten berichtet wird, ist immer die Ausnahme und nicht das, was überall normal und unauffällig gelaufen ist. Du hast mit dem Journalismus, mit dem Boulevard aber nicht angefangen, oder? Also du hattest, glaube ich, mich zu erinnern, in unserem Gespräch erzählt, wie du allgemein schon mal im Journalismus unterwegs warst und da dann aber auch festgestellt hast, so diese großen Konstrukte, Medienhäuser, das sind nicht sowas für dich. Aber wie bist du zum Journalismus gekommen? Ich meine, als du angefangen hast, wird ja Hobbyjournalismus, so wie ich ihn betreibe oder einige andere mit ihren Podcasts und Videos und so weiter, noch nicht im Ansatz so ein Ding gewesen sein.
Ich habe in den 90er Jahren Praktika gemacht in verschiedenen Redaktionen. Ich habe einmal ein Radiopraktikum gemacht bei OK Radio hier in Hamburg. Mein Praktikantenkollege war Steven Gätchen übrigens. der heute ein bekannter Fernsehmoderator ist. Ich habe beim Print eins gemacht, bei der Filmzeitschrift Cinema. Das war eher frustrierend, weil die haben mich nichts machen lassen. Die haben sich auch gar nicht um mich gekümmert. Ich saß dann nur in so einem Aufenthaltsraum und habe eigentlich nichts zu tun gehabt. Jeder Redakteur von denen hatte so ein eigenes kleines Büro. Jeder hat die Tür zugemacht und ich saß da. Also es war aber ist auch eine interessante Erfahrung fürs Leben, sowas zu erleben. Und dann habe ich noch beim Fernsehen, bei Sat.1 Regional, ein Praktikum gemacht. Und diese drei Praktika, für die ich dann eben auch entsprechende Praktikumszeugnisse vorlegen konnte, mit denen habe ich dann versucht, in den Medien irgendwie Fuß zu fassen. Und das ist mir dann tatsächlich gelungen bei einer Tochterfirma des Springer Verlags. Die hieß damals AS Content. Und das war so der Anfang, die ersten Schritte, damals Internetjournalismus zu betreiben. Das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Der Döpfner, der Springer-Chef, der hat aber das Potenzial schon erkannt. Und hat damals sozusagen angefangen, auf der Ebene was aufzubauen. Und da war ich dann eben auch sozusagen dabei. Das war dann sozusagen mein erster Schritt in diese Richtung. Ja, dann bin ich irgendwann beim NDR sogar gelandet zwischendurch und verschiedene andere Sachen. Und dann habe ich irgendwann, als das Internet sich dann weiterentwickelte, die Idee gehabt, ich mache es einfach selber. Genau, und so ging das dann los.
Damals, als du mit Massengeschmack bzw. Fernsehkritik TV angefangen hast, da war ja das Modell, wie heute sehr viele Leute aus dem Internet leben, mit Werbung, die auf YouTube geschaltet werden, mit den ganzen Paywall-Plattformen, Steady, Patreon und so weiter und so fort, noch nicht im Ansatz da, wo es heute ist, beziehungsweise es war auch noch nicht vorstellbar, dass das geht. Und trotzdem hast du den Schritt gemacht. Wie habe ich mir das vorzustellen mit deiner Konzeptionierung? Da war ja, also hattest du ein Vorbild, bei dem du gesagt hast, die machen das gut mit Paywall und Bonusinhalten, so möchte ich das auch machen?
Also Paywall war zunächst mal überhaupt kein Thema. Ich habe mit Fernsehkritik TV angefangen. Da war auch YouTube noch gar nicht nutzbar, weil YouTube konnte man nur maximal 10 Minuten damals hochladen. Und Werbung wurde auf YouTube auch noch nicht geschaltet. Das gab es auch noch nicht. Also es war alles noch eine ganz andere Welt. Ich habe Fernsehkritik TV, also ich habe immer von Anfang an die Überzeugung gehabt, ich muss eine eigene Seite haben. Ich möchte nicht von irgendeinem großen Konzern abhängig sein. Und damit lag ich auch richtig, weil wenn man sich anschaut, wie YouTube gern auch mal Kanäle sperrt oder irgendwelche Monetarisierungen entzieht und was weiß ich, glaube ich, ist das ein Tanz auf dem Vulkan, wenn man darauf sein Geschäftsmodell aufbauen würde. Und ich habe damals einfach nur die Dateien zum Download angeboten. Eine MP4-Datei und eine MOV-Datei. Die konnte man sich runterladen. Damit habe ich überhaupt kein Geld verdient und gar nichts. Das war erstmal wirklich nur reines Hobby, die ersten Fernsehkritik-TV-Folgen. Aber das Ganze hat dann natürlich relativ schnell auch die Runde gemacht im Netz. Und dann haben auch Leute wiederum von mir was auf YouTube hochgeladen. Es gab zum Beispiel in der Folge 3 ein Top-10-Ranking, die verrücktesten Gewinnspiellösungen bei 9 Live und so weiter. Das haben damals über 1 Million Leute auf YouTube geguckt. Erst zunächst war ich sauer darüber, dass jemand das einfach auf YouTube hochlädt, ohne mich zu fragen. Im Nachhinein war ich dankbar, weil das ein wahnsinniger Hit war auf YouTube und ich natürlich dadurch viele Zuschauer bekommen habe. Und ich habe dann tatsächlich relativ früh dann von jemandem Nachricht bekommen, der sagt, du, ich kenne mich damit aus. Ich bin Webmaster, der war damals noch Schüler, 17 Jahre alt. Und der ist bis heute unser Webmaster. Mittlerweile hat er einen Doktortitel, arbeitet an der Uni, aber betreut bis heute dieses Projekt. Also um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, du brauchst Leute, die sich damit auskennen. Und der war denn sozusagen ein Glücksfall für mich, dass der gesagt hat, ich mach das für dich. Und der konnte sich dann auch darum kümmern. Ich selber hätte das gar nicht gekonnt. Wie soll ich denn eine Paywall einrichten? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich noch so, allein schon einen Player zu integrieren auf so eine Seite, hätte ich gar nicht gekonnt. Also insofern, ich bin halt nur für die Inhalte zuständig, aber nicht für die Technik. Und so ist das dann eben gekommen, dass Leute zum Glück kamen, die gesagt haben, hier, ich helfe dir, ich mach das. Und so konnte man das eben nach und nach dann eben auch besser machen. Und dadurch habe ich auch dann eine Zeit lang mit einer Agentur zusammengearbeitet, die bei uns Werbung dann eben auch geschaltet hat, also Werbespots geschaltet hat. Also es war eben nicht über YouTube, sondern auf unserer eigenen Seite.
Und ich erinnere mich, dass zwischendurch auch einige Formate über die über Fernsehkritik, über Massengeschmack, ich weiß nicht, was da zu dem Zeitpunkt der korrekte Name war, produziert wurden, die dann als Agenturleistung passiert sind. Frage, also so Sachen wie der Netzprediger oder die ganze Geschichte mit Hoaxilla TV, war das dann Agenturarbeit oder ist das auch, weil du das haben wolltest, von dir entstanden?
Nein, das sind alles unsere eigenen Produktionen gewesen, bei uns im Studio produziert und da waren wir selber für zuständig. Also Agenturleistungen, also was haben wir eigentlich jetzt gar nicht gehabt? Wir haben heute unter anderem den Comic Talk mit Hella von Sinnen. Der wird in der Tat komplett fertig angeliefert als Sendung und wir haben sozusagen dann nun eine Lizenz, das Erstausstrahlungsrecht zu haben, bevor die es denn zeitversetzt nach und nach in sozialen Medien hochladen dürfen. Da zahle ich eine Lizenz dafür. Das ist ein so ein Beispiel vielleicht. Ansonsten andere Sendungen wie Netzprediger und Hoaxilla sind immer von uns selber produziert worden. Ich habe dann für die entsprechenden Moderatoren dann ein Honorar bezahlt für ihre Dienstleistung.
Da erinnere ich mich auch dran, als ich das erste Mal den Netzprediger gesehen habe, war ich wirklich umgehauen, dass es so etwas gibt, also dass jemand in einem professionellen Setting über die Themen redet, die mich im Internet unterhalten und interessieren. Und da wart ihr ja damals noch, zumindest im deutschen Sprachraum, ziemlich allein auf weiter Flur. Oder ist das, täuscht da mein Eindruck, gab es da Konkurrenzprodukte?
Das finde ich interessant, dass du das sagst. Welche hast du denn gesehen? War das schon mit Adam Wolke oder noch mit Fabian? Oder welche?
Mit Fabian, also Daily Knödel, wie heißt ja. Der Fabian?
Nolte.
Genau. Den hatte ich gesehen und das habe ich als ein viel ordentlicher gemachtes Format wahrgenommen, als so das, was zu dem Zeitpunkt auf YouTube passiert war. Also so, ich krame in meiner Erinnerung, Jahreszahlen alles ganz schlecht, aber wenn ich überlege, wer da so auf YouTube gesendet hat, dann war das viel flashiger, viel turbulenter und auch viel mehr Chaos, während hingegen ich den Netzprediger immer sehr lustig, aber in seiner Form sehr seriös wahrgenommen habe.
Das freut mich, dass du das so sagst. Es war hoffentlich auch so. Gut, das Besondere bei uns war vielleicht, dadurch, dass wir damals diesen großen Studioraum hatten, wir haben ja es live gesendet auf Massengeschmack und wir haben ja auch mit Publikum sozusagen das gemacht. Es war ja eine Live-Sendung mit Publikum. Wenn mal, also manchmal kamen mehr oder weniger Leute, das ist immer die Frage, wer hat sich da ins Studio eingefunden, aber immerhin, so ein bisschen Atmosphäre war immer da. Das war vielleicht schon was Besonderes. Ansonsten, ich weiß nicht, also inhaltlich gab es doch da durchaus schon einige. Wie heißt der hier? Der Semper zum Beispiel, da auf YouTube. Semper, weißt du, wen ich meine? Der ist schon länger auf YouTube als der ist schon fast von Anfang an dabei gewesen.
Bei Semper und bei YouTube denke ich nur an den Semper-Videos, der halt so Informatik-Kram macht, aber den wirst du nicht meinen.
Semper-Video. Ja, Semper-Video. Ja, aber da geht es ja in Richtung Informatik, das meinte ich ja. Oder das ist was anderes, meinst du? Das ist nicht in die Richtung jetzt, von der du sprichst.
Ja, das war in der Art und Weise der Produktion ja etwas ganz anderes. Also bei dem Netzprediger hatte ich das Gefühl, wenn Fernsehen das Internet verstehen würde, dann würden sie anfangen, solche Formate zu produzieren.
Okay, gut.
Und dazu habe ich wenig Konkurrenz gesehen. Das war auch dann später, dass ich nochmal in der Anfangsphase von Jan Böhmermann das Gefühl hatte, dass er das auch versteht und so in einem ordentlichen Setting, gut ausgeleuchtet, seriös, in eine Sprechrichtung über Dinge aus dem Internet redet. Aber das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich.
Okay. Ja, interessant. Das habe ich jetzt zum ersten Mal in der Form gehört. Freut mich sehr, dass wir da im Nachhinein betrachtet noch sozusagen etwas Innovatives gemacht haben.
Also es wäre mir zumindest wenig bekannt, wo man jetzt, also bei vielen deutschsprachigen YouTubern zu dem Zeitpunkt konnte man eigentlich immer ganz gut sagen, das ist wie das und das, was gerade im englischen Sprachraum funktioniert. Und da fand ich, war das, was ihr gemacht habt, immer sehr eigen. Auch jetzt mit der Mediatheke, wo ihr wieder in einem Studio-Setting seid und das Ganze relativ ordentlich aufgezogen ist. Klar, es gibt jetzt mehr Leute, die in die Richtung Bühnensets aufbauen und so weiter und so fort. Und Leute haben mittlerweile ja auch Podcast-Studios, dass der Hintergrund nicht mehr irgendwelche Kinder- oder Studentenzimmer sind. Und da hat sich ja natürlich noch mal einiges getan. Aber das ist ja jetzt auch nach 10 oder 11 Jahren, die ihr da auf YouTube unterwegs seid.
Ja, also um nochmal auf das Thema Paywall zurückzukommen. Tatsächlich habe ich dann ja auch angefangen, zunächst bei Fernsehkritik TV mit einem Pay-Modells zu erweitern, weil ich gemerkt habe, immer mehr Leute wollen ein Stück vom Werbekuchen abhaben. Man kriegt immer weniger Geld für Werbung. Das ist irgendwann nicht mehr finanzierbar. Und so ist dann die Idee gekommen, das nannten wir damals Couch. Dass man ein paar Tage früher Fernsehkredit TV dann eben gucken konnte, werbefrei, wenn man was dafür bezahlt. Und der nächste Schritt war dann eben Massengeschmack TV als quasi Abo-Sender mit noch mehr Angeboten drumherum, weiteren Sendungen und so. Und ich kann mich erinnern, als ich das damit angefangen habe, dass ich damit tatsächlich ein Stück weit schon noch Pionier war. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage ist das ja ganz normal hinter einer Paywall. Also jede Zeitung, jede regionale Zeitung hat ja mittlerweile heutzutage einen Pay-Account. Und so, damals war das aber noch nicht unbedingt verbreitet. Also ich weiß noch, dass damals, ja, ich habe mit dem Christoph Krachten mal darüber diskutiert. Das ist der
Mediakraft, ja.
Mediakraft, der sagte zu mir, ach, die Leute zahlen doch nichts im Internet, die zahlen doch nichts dafür. Funktioniert doch nie im Leben. Und ich dann zu ihm gesagt habe, naja, ich weiß nicht, also wir können uns alle nicht über Werbung finanzieren, das geht nicht. Du kannst nicht gute, hochwertige journalistische Arbeit machen, nur durch Werbung finanziert. Kriegst du nicht refinanziert. Und das war auch die richtige Annahme, weil heutzutage, glaube ich, ist das ganz normal geworden. Eher sogar, dass man jetzt vielleicht was bezahlt, als dass man nur darauf setzt, dass man über Werbung sich das alles anschaut.
Ich fahre ja da die Philosophie, dass mich Werbung stört und ich deswegen den Leuten ein werbefreies Angebot gebe und dann sage, wenn dir das gefällt, was ich mache und du möchtest, dass es davon mehr gibt, hier ist eine IBAN und hier kannst du per Karte zahlen. Und das funktioniert noch nicht so sehr, dass ich davon leben könnte. Das wäre natürlich der ultimative Traum, dass ich von früh bis spät über die Dinge, die mich interessieren, mit den Leuten, die dazu kluge Sachen zu sagen haben, reden kann und davon leben. Aber da bin ich dann doch noch einiges weg. Einerseits, weil es zu viel Konkurrenz im Netz gibt, zu viele Leute machen das. Mittlerweile ist es üblich, dass überall Paywalls dran sind. Also Leute haben ja auch nur so und so viel Medienbudget und da finde ich schon verrückt, dass überhaupt jemand bei mir sein hart verdientes Geld da lässt, um mir zuzuhören, wie ich über Dinge nachdenke. Der große Vorteil ist ja aber durch diese Finanzierung, durch die breite Masse, man ist auch nicht abhängig von Werbekunden, die vielleicht bei kontroversen Inhalten abspringen. Und da hattet ihr ja immer mal wieder einiges, tatsächlich auch Dinge, die über die Stammzuschauerschaft Wellen geschlagen haben, die heute noch ausgegraben werden. Also ich habe im Vorfeld mit einem guten Freund darüber geredet, dass ich mit dir ja schon auf der Skepcon geredet habe und dass wir jetzt nochmal miteinander reden. Und bei ihm war dann Holger Kreimeier, der schimpft doch immer im Internet und der hatte hier Aaron Pielke, also die vulgäre Analyse, ja mal im Interview. Das war so, wie du da wahrgenommen wurdest, als das professionelle Medienformat, wo neurechte Internet-Trolle reden. Und das ist ja nun ein sehr undifferenzierter Blick auf das, was du machst, aber das ist ja durchaus ein Blick, wenn der erstmal bei einem Werbepartner angekommen wäre, wäre es ja auch schwer zu sagen, guckt euch die ganze Sendung an, nur weil der bei mir zu Gast ist, heißt das nicht, dass ich ihm hier den Teppich ausrolle. Und da, glaube ich, ist es sehr gut, auf viele Schultern verteilt zu sein.
Ja, absolut. Also die Unabhängigkeit ist natürlich das ein ganz hohes Gut. Also ich bin eben abhängig von der Masse meiner Abonnenten, die finanzieren unseren ganzen Sender. Und wenn da mal aufgrund einer bestimmten Sendung oder aufgrund eines Fauxpas oder was weiß ich, eine Handvoll Abonnenten sagen, so jetzt deabonniere ich das, ich unterstütze das hier nicht mehr, dann bedeutet das für mich nicht gleich sozusagen den wirtschaftlichen Ruin, sondern das kann ich dann auch verkraften, weil auf der anderen Seite auch vielleicht wieder neue Leute dazukommen. Das ist dann, insofern, das ist schon richtig, ja. Also unabhängig zu sein ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendeinen großen Werbepartner hätte, oder eben auch, ich kannte ja auch natürlich auch Leute, die mit Venen fahren, zu Funk gegangen sind, ne, von den Öffentlich-Rechtlichen, gesagt haben, oh, die zahlen mir jeden Monat einen richtig guten Betrag und da bin ich frei. Und da habe ich gesagt, na, ob du so frei bist, weiß ich nicht, das werden wir ja sehen. Zum Beispiel der genannte Fabian Nolte, Daily Knödel, der das ja auch gemacht hat, der war ja einer der Ersten, der bei Funk mitgemacht hat, der dann nach ein oder zwei Jahren dort frustriert aufgehört hat. weil er gemerkt hat, er musste die Themen machen, die bitteschön die ordentlichen Klicks bringen, weil Funk ist ja am klickgeilsten von allen. Man könnte ja denken, okay, öffentlich-rechtlich, bei denen, die achten nicht auf Klicks, die sind unabhängig davon, ja, ganz im Gegenteil, ne? Und er wurde dann eben auch genötigt, dass er Inhalte machen soll, die mehr Klicks bringen. Und da hat er gesagt, ja, nee, wenn das hier so läuft, dafür bin ich jetzt hier nicht zu Funk gegangen. Das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Und dann war er wieder weg, ne? Insofern, nein, es ist schon wirklich ein traumhafter Zustand, dass man eben von solchen großen Playern sich nicht abhängig machen muss.
Um nochmal auf das Szenario mit Leute verlassen dich wegen eines Gesprächs zurückzukommen. Ihr habt ja immer mal wieder Leute auch mit Formaten und Sendungen gehabt, bei denen ich sagen würde, der Begriff kontrovers ist vermutlich einer, den die auch für sich selbst wählen würden. Also Kay Ray zum Beispiel ist ja jemand, den ich sehr lustig finde, aber der auch sehr mit Vorsatz aneckt. Mhm. Und wie sehr siehst du das? Ist das auch bei dir ein Auswahl von, das ist ein Inhalt, der dich unterhält, also kommt er in die Plattform, oder ist da dann auch irgendwo der Geschäftsmann und Medienunternehmer, der überlegen muss, vielleicht finde ich das jetzt, also jetzt Kay Ray ausgeklammert, aber vielleicht finde ich jetzt das Format gar nicht so gut, aber es passt zu dem, was meine Abonnenten gucken. Also wie viel sind da wirtschaftliche Abwägungen, oder ist es tatsächlich die Spielwiese, die du sonst bei anderen sehen wollen würdest?
Es ist auch eine Spielwiese, natürlich, aber klar, überlege ich mir, ist das etwas, was bei den Abonnenten gut ankommen könnte, beziehungsweise ist es etwas, womit ich neue Abonnenten auch vielleicht anziehen kann. Bei Kay Ray ist es halt so, den hatte ich zum Interview, weil er ist damals hier vom Schmidt-Theater hier in Hamburg gefeuert worden, weil er ihnen zu politisch unkorrekt war offensichtlich. Und ich finde ihn halt sehr unterhaltsam und habe ihn halt gefragt, ob er eine Kolumne bei uns machen würde, einmal im Monat. Und das haben wir dann ja Kay Ray darf alles genannt, damit auch schon klar zu machen, hier kann alles passieren, hier gibt es keine Tabus, der darf alles. So, und das hat er dann auch gerne mal ausgenutzt in seiner Kolumne. Und ich habe auch mal Serdar Sumuncu eine Zeit lang mit einer Kolumne gehabt. Ja, er hat dann selber irgendwann aufgehört mit dem Argument, er würde ja ganz aufhören und ist ja doch irgendwie wieder da. Keine Ahnung, wie er das genau meint, versteht keiner so richtig, egal. Nein, nein, natürlich. Also ich versuche schon, Leute zu bekommen für unser Programm, wo ich auch das Gefühl habe, das passt gut zu uns. Es hat ja keinen Sinn, wirtschaftlich eine Sendung zu machen oder in größerer Breite Sendungen zu machen, die sich keiner anguckt. Das ist ja albern. Aber wir trotzdem gönnen wir uns das auch durchaus. Also wir machen auch im Pantoffelkino zum Beispiel unser freitäglicher Filmtalk, haben wir auch schon Sendungen gemacht, eine Sendung über Woody Allen oder eine Sendung über deutsche Filme in den 50er Jahren. Das hat natürlich keine dollen Klicks, aber es macht uns Spaß, darüber zu reden, und es gibt immer ein paar Leute, die dann durchaus dann erst recht dafür ein Lob hinterlassen, weil sie sagen, Mensch, das ist ja toll, dass ihr dazu mal eine Sendung gemacht habt, und dann sage ich mir schon, okay, das ist jetzt nicht von so vielen geguckt worden, aber deswegen haben Leute aber auch ihr Abo jetzt nicht gekündigt, nur weil wir es gemacht haben, und wenn ich ein paar vereinzelte Leute damit glücklich gemacht habe, dann ist es doch auch schön.
Wie ist das bei dir? Zahlst du selbst viel für Abos? Also ich merke das bei mir, dass dadurch, dass ich von anderen Leuten um Unterstützung finanzieller Art bitte, dass ich selbst sehr viel bereitwilliger geworden bin, wenn Leute sagen, ich habe hier dieses Unterstützungsprogramm oder hier, gib mir einen Kaffee aus, dass ich da mehr Geld reinwerfe, weil ich mir denke, ich möchte Teil dessen sein, dass das ein veritables Modell ist und dass dann mehr Leute das machen und breiter dazu sind. Also wie ist es bei dir, dass du jetzt so von so vielen unterstützt wirst? Unterstützt du selbst auch viele Medienangebote?
Also zunächst einmal bin ich natürlich Abonnent diverser großer Streaming-Anbieter, aber die sind natürlich auf meine Unterstützung nicht angewiesen, die haben genug Geld. Aber weil wir ja diesen Filmtalk Pantoffelkino machen, wo wir Filme besprechen, muss ich natürlich immer up to date sein, was Netflix, Paramount, Disney Plus, Prime, Join, Apple TV, was die alle machen. Deswegen habe ich die auch alle abonniert. Als Privatperson würde ich es natürlich nicht machen. Das ist natürlich jetzt eher beruflich bedingt, dass ich die alle abonniert habe. Da müsste ich jetzt mal tatsächlich drüber nachdenken. Ich habe auch YouTube Premium, weil ich das betreute Gucken ja mache mit so einem Reaction-Format und Leute sich aufgeregt haben immer wieder, dass ich denn, während ich YouTube betreutes Gucken mache, auch die Werbung zwischendurch kommt. Und die immer gesagt haben, das nervt, leg dir mal gefälligst YouTube Premium zu. Das habe ich dann auch gemacht. Also auch da hat es mir eher mit dem Beruf zu tun gehabt. Also mir fällt jetzt kein kleiner Anbieter ein, den ich jetzt irgendwie finanziell unterstützen würde. Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil da im Augenblick jetzt nichts ist, wo ich jetzt sagen würde, das ist mir so wichtig, dass ich dafür jetzt irgendwie eine Unterstützung leisten müsste.
Du hattest das Pantoffelkino erwähnt. Würdest du dich selbst als Cineast bezeichnen?
Ja, würde ich auf jeden Fall.
Ich habe dieses Jahr festgestellt, ich war die letzten Jahre sehr, sehr viel im Kino und ich bin filmbegeistert, aber so der Kulturraum Kino ist für mich seit Corona weniger geworden und jetzt also dieses Jahr hatte ich de facto noch gar keine Zeit ins Kino zu gehen. Und ich bedauere einerseits, dass die Kulturtechnik dann auch verloren geht. Also ich finde super gut, dass es so viele gute Projektoren und gute Leinwände in meiner direkten Nähe gibt. Aber auf der anderen Seite, also rein wirtschaftlich schreckt mich das Kino immer mehr ab, wenn man überlegt, was mittlerweile Karten kosten und dann oft Vorstellungen halt sehr selektiv. Also, dass es Filme selten im Originalton gibt hier. Also, und da bin ich im Ruhrgebiet ja noch ganz gut aufgestellt. Also, da merke ich, dass mich so das Kino als Ort immer mehr verliert, obwohl ich Filme weiterhin sehr großartig finde.
Bevor ich dazu komme, weil wir jetzt einen Themensprung haben, ich wollte noch eins loswerden,
Ja,
was
klar.
mich total aufregt. Ich recherchiere ja für die Mediatheke natürlich über Medienthemen und manchmal kommt es mal vor, dass irgendwie was weiß ich, die Bayreuther Kreiszeitung zum Beispiel einen Artikel vielleicht hat, dass da irgendwie was passiert ist. RTL war hier vor Ort und hat hier Bauer, so XY regt sich darüber auf, weil die bei denen gefilmt haben oder irgend sowas. So, das würde mich jetzt interessieren. Ich kann aber nicht diesen Artikel einzeln käuflich erwerben, sondern die Bayerische Kreiszeitung, die Bayreuthische Kreiszeitung, die mich natürlich an Scheiß interessiert als Hamburger, zwingt mich, um den Artikel lesen zu müssen, ein ganzes Abo abzuschließen. Und das verstehe ich irgendwie nicht, und das machen ja alle Zeitungen so, warum man nicht Artikel im Einzelkauf anbietet. Wahrscheinlich, weil sie denken, so, die Leute sollen mal lieber ein Abo abschließen, um sie dauerhaft zu binden. Aber wie gesagt, ich entscheide mich dann im Zweifelsfall eher dafür, dass ich dann lieber das Abo nicht abschließe und auf den Artikel scheiße, als dass ich kann mir ja nicht für jede Regionalzeitung ein Abo zulegen. Wo kommen wir denn dahin, ne? Das mal nur so als Appell nochmal an manche Medien, da mal drüber nachzudenken. Weil wir haben auf Massengeschmack auch Einzelabrufe, das bieten wir an für 3,99. Du kannst die Sendung einzeln abrufen und kaufen, ohne ein Abo abzuschließen. Das haben wir mal eine Zeit lang abgeschafft, weil wir gesagt haben, nee, das hält die Leute vom Abo ab. Das ist aber Quatsch, weil die Leute, die Sendungen kaufen, entscheiden sich ganz bewusst dafür, weil sie ganz bewusst kein Abo abschließen wollen. Und im Zweifel zahlen sie sogar noch mehr, weil sie mehrere Sendungen im Monat kaufen, als sie fürs Abo bezahlen würden. Ihnen ist aber wichtiger das Gefühl, sie sind nicht abhängig von diesem Abo und sie geben nicht ihre Zahlungsdaten irgendwo an uns. Und das muss man auch erstmal verstehen, ne?
Und ihr habt ja darüber hinaus noch einen Testzeitraum. Das ist ja etwas, was ich mir bei so vielen Medienangeboten wünschen würde, dass ich erstmal wirklich das Angebot in vollem Umfang wahrnehmen kann
Ja.
und dann ja auch oft überzeugt bin, dort Geld zu lassen, zumindest für eine Zeit lang.
Und wir bieten unsere Sendung auch immer zum Download an. Wenn du Abonnent bist, kannst du sie hier runterladen. Das gibt es auch bei vielen nicht. Ich kann auch nachvollziehen, warum es manche nicht machen wollen, klar. Aber wenn du eben Leute hast, die irgendwo auf dem Dorf wohnen, in einer kleineren Stadt und das Internet ist nicht so prall, dann sind die eben dankbar, wenn sie es sich runterladen können. Und das dann auch lokal gucken können, anstatt dass sie andauernd irgendwie mit irgendwelchen Unterbrechungen und in Pixelqualität die Sendung gucken müssen, weil es sonst anders nicht geht, weil das Internet so schlecht ist, ne?
Ja, oder Leute, die jobbedingt an Orten sind mit schlechtem Netz. Also wenn du auf der Ölbauplattform bist oder auf dem
Ja,
Schiff
oder im
Windkraftturbinen
Flugzeug,
installieren
im
und so,
Zug.
ja?
Ja, klar, natürlich. Auf dem Schiff, genau. Ja. So, aber um auf deine Frage jetzt zu kommen, die du mir gestellt hast, entschuldige, das muss ich noch loswerden gerade.
Nee, das ist ja auch ein valider Punkt, wo ich bis heute überrascht bin, dass es da nichts Einheitlicheres gibt. Ich habe von einer großen deutschen Tageszeitung ein Digital-Abo, das ich mal per Fax gekündigt habe. Und sie haben mir auch geantwortet und sie buchen nicht mehr ab, aber sie haben meinen Zugang nicht eingeschränkt. Also wenn sie es schon noch nicht mal hinbekommen, sinnvoll mit ihren bestehenden Abos umzugehen, glaube ich, werden wir nicht so schnell sehen, dass man Artikel einzeln kaufen kann. Beziehungsweise da ist halt die Gefahr, dass ab dem Moment, wo du clickbaitige Schlagzeilen hast und die Leute lassen 99 Cent da, dass sie das einmal machen und zweimal und danach nie wieder Einzelartikel kaufen.
Ja, gut, aber dann bist du ja selber schuld. Also ich meine, das ist dann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass manche dann doch da unterm Strich sogar mehr Geld damit verdienen könnten. Aber gut, vielleicht liege ich da auch falsch, ich weiß es nicht so genau. Das Kino, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist wahnsinnig teuer geworden. Es ist auch nervig geworden. Die Leute haben die Disziplin nicht mehr im Kino. Ich gehe grundsätzlich nicht mehr in Nachmittagsvorstellungen, weil wenn da Kinder sind, Jugendliche sind, die können sich oftmals nicht benehmen. Die sind laut, die reden und die haben nicht die Ruhe, sich 2 Stunden lang einen Film anzugucken. Sie müssen nebenbei aufs Smartphone gucken. Überall siehst du irgendwelche leuchtenden Lichter in den Reihen und es geht mir total auf die Nerven. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen gehe ich also nicht mehr so häufig ins Kino, wie ich das früher gemacht habe, weil heutzutage ist es ja auch so, ich habe ja auch ein richtiges Heimkino hier in meiner Wohnung. Ich habe eine große Leinwand mit einem Beamer und da kann ich es mir richtig gemütlich machen. Ich habe meine Ruhe und Filme erscheinen ja oftmals schon mit einer Verzögerung von vielleicht 2 Monaten, dass man die dann bereits schon im Heimkino bekommt. Mhm. Früher war es ja so, wenn ein Film im Kino lief, dann kam er nach einem Dreivierteljahr, ja, vielleicht mal auf DVD dann irgendwann raus. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Insofern, ja, ich habe mir jetzt gerade den neuesten Jurassic World im Kino angeguckt, in 3D. Das war hier in einem neuen Kino bei uns hier in Hamburg in der Hafen City, die Kinopolis, ein sehr modernes Kino. Das war schon ein tolles Erlebnis, gar keine Frage. Ein sehr tolles Kino, es kostete aber auch 16 Euro Eintritt, die Karte. Und in den Reihen vor uns waren dann noch Leute, die haben auf so komischen beweglichen Stühlen gesessen. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es sowas gibt, wo du bei so einem Actionfilm, der Sitz sich noch mitbewegt nach links und rechts und wenn es irgendwie eine Explosion gibt, dann rüttelt der Stuhl und so weiter. Du bist sozusagen noch vom Gefühl her noch mittendrin im Film. Das kostet dann sogar 21 Euro, dann so einen Sitz zu haben. Aber man merkt tatsächlich, die Leute müssen, die Kinobetreiber müssen heute wirklich auch sozusagen Event-Angebote machen, offensichtlich. Sonst kommen die Leute halt nicht mehr. Weil du hast ein so umfangreiches Angebot zu Hause, dass es natürlich jetzt schwieriger wird, vom Sofa hochzukommen und sich zu verabreden und abends sich die Zeit zu nehmen, richtig ins Kino zu gehen. Ne? Das hat sich in der Tat geändert. Aber es ist in der Tat auch über die Preise, über die bin ich wirklich, also mittlerweile wirklich entsetzt. Dass, wenn du denn auch noch eine Cola und ein Popcorn oder was dazu kaufst, gehst du, wenn du mit einer Familie, mit 2 Kindern, Mann und Frau, bist du 100 Euro los, wenn du ins Kino gehst. Hm. Und das ist ja irgendwie, wo du sagst, so, das kann ja irgendwie nicht sein, ne?
Und dazu kommt, ich finde eine Trailer-Rotation an sich nichts Verwerfliches, aber die Menge an Werbung, also wenn ich in einen Film gehe, der mehrere Stunden geht, aber die ersten 30 bis 40 Minuten läuft Werbung für Zeug, also so Sachen hier, jetzt Bundesgrenzschutzbeamter werden oder hier diese Eiscreme ist ganz toll oder hier dieser Mobilfunkanbieter, denke ich mir mal, wie viel können die ernsthaft daran verdienen, mir diese Werbung zu zeigen und vor allem bei dem Ticketpreis, wäre es nicht sinnvoll zu sagen, jeder zahlt 50 Cent mehr und dafür schaut ihr dann direkt den Film und meinetwegen noch 2 Trailer vom Filmverleih davor, aber nicht 20 Werbeclips, die halt einfach nur Werbung halt sind.
Ja, das stimmt. Ja. Ich gehe auch gerne mal in Pressevorführungen von Filmen. Das kostet mich erstens nichts und zweitens habe ich da keine Werbung. Aber das ist aber leider morgens um 10 oftmals. Das ist nicht so meine Zeit eigentlich, um ins Kino zu gehen. Das ist der Nachteil. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Früher hat Kinowerbung, das ist auch eine Änderung der inhaltlichen Qualität, hat Kinowerbung aber auch Spaß gemacht, finde ich. Also Kinowerbung war früher etwas, auch was man sich gerne mit angeschaut hat vorweg. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es ist irgendwie, da ist so ein bisschen die Kreativität flöten gegangen, habe ich das Gefühl. Und ich gebe dir vollkommen recht, die Filmtrailer, das sind wirklich so viele, die sie da nacheinander noch zeigen, wo denkst du, geht nun bald mal endlich der Film los? Ja, wo ich mich dann auch frage, was verdienen die jetzt damit? Machen sie das jetzt nur, damit ich in deren Kino, also ist das nur eine Eigenwerbung, damit ich in deren Kino diesen Film gucke? Oder kriegen sie auch wirklich von dem Filmverleih denn auch noch einen nennenswerten Betrag dafür bezahlt? Keine Ahnung.
Ja, das ist, wie gesagt, ich habe mich früher als Cineast gesehen, aber jetzt muss ich der Realität ins Auge schauen, dass ich dieses Jahr einfach nullmal im Kino war. Das ist, also das Hobby hat sich irgendwie verlebt und das jetzt gar nicht mal, weil, also dieses Jahr sind ja durchaus ein paar ganz interessante Filme angekündigt gewesen, wobei das letzte Kinojahr stärker war. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, da habe ich den Begriff nicht mehr so in meinem Repertoire. Das wäre jetzt nicht mehr Teil meiner Selbstbeschreibung. Im Pantoffelkino habt ihr mal eine Sendung gemacht, in der ihr über eine Filmreihe aus Deutschland spracht, die mir erstmal so kein Begriff war, weil weit vor meiner Zeit, danach war ich doch dezent fassungslos, als ich mich in der Wikipedia dazu weiter schlau gelesen habe. Und zwar spracht ihr im Pantoffelkino darüber, dass ihr den ersten Teil des Schulmädchen-Reports geschaut habt. Und ich war doch relativ entsetzt, dass es das überhaupt in Deutschland gibt und dass das nicht zensiert ist. Ihr wart auch in der Sendung relativ kollektiv im Unverständnis und habt dann immer erklärt, warum das in der Zeit halt möglich war, aber heute so unvorstellbar und auch keinen Markt mehr dafür. Aber das sind ja so Sachen, das ist jetzt kein Film, bei dem ich mir das Pantoffelkino anschaue und dann denke, ja, ich kram den Film jetzt auch raus, den schaue ich mal nach, weil ihr ihn besprecht. Ist das für euch ein relevantes Kriterium, ob Leute, die die Sendung Pantoffelkino schauen, den Film oder das Machwerk danach schauen können? Oder ist das zweitrangig und es geht erstmal um die Geschichte, die man drumherum erzählen kann?
Also, soweit ich mich erinnere, war das eine Wunschfilmfolge. Das heißt, die Zuschauer haben den gewählt, dass wir den gucken sollen. Und unsere Zuschauer sind gern mal, und das meine ich jetzt nicht so böse, wie es klingt, sadistisch. Das heißt, die wählen gerne mal Filme, von denen sie genau wissen, dass wir uns da durchquälen müssen und dass es natürlich ein Verriss werden wird. Das sind irgendwelche deutschen Trash-Komödien oder irgendwelche Soft-Sex-Klamotten. Unterm Dirndl wird gejodelt und wie die alle heißen. Da Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es ja diese große Welle an diesen Filmen, diese ganze Aufklärungsfilmreihe, diese sogenannte, dazu gehörte auch der Schulmädchenreport. Und deswegen haben wir denn natürlich diesen Film besprochen. Es ging dann aber damit los, als wir den Schulmädchenreport Teil 1 besprochen haben, dass dann natürlich beim nächsten Mal bei den Wunschfilmen der Vorschlag kam, so, dann macht ihr beim nächsten Mal bitte Schulmädchenreport Teil 2. Und da habe ich dann gesagt, nix da. Wir haben einen dieser Teile jetzt besprochen und einer ist wie der andere. Das ist 13 Mal, ich glaube 13 Teile gab es davon. Es ist immer dasselbe. Und ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Schulmädchenreportteil durchgehen, mache ich nicht. Und da war dann auch, aber einmal konnte man das machen. Und ich finde, es ist filmhistorisch wahnsinnig spannend, über solche Filme zu sprechen, weil sie eben auch ein Spiegel ihrer Zeit sind. Weil, wie du schon sagst, das ist ja unfassbar, dass man sowas nicht zensiert. Ja, gut, aber du siehst, dafür sind Zensuren heute auf einer anderen Ebene. Die Tabus ändern sich in der Gesellschaft im Laufe der Jahrzehnte. Ne? Also früher, wenn jetzt im Schulmittelreport ein schwuler Kuss passiert wäre, was meinst du, was dann damals los gewesen wäre?
Heute kann man ihn ohne nicht veröffentlichen.
So, und heute wird sich kein Mensch mehr darüber aufregen. Oder ne, heute würde man das N-Wort natürlich nicht mehr sagen. Damals war das selbstverständlich. Und so ändern sich halt die Dinge. Und ich plädiere auch unbedingt dafür, natürlich, dass man sowas auch zeigt. Und man muss auch keine Warntafeln vorweg schalten oder diesen Quatsch. Weil ich glaube, die Leute sind immer noch klug genug zu verstehen, dass die Zeiten sich nun mal ändern und dass jede Zeit und jeder Film ist auch immer ein Spiegel seiner Zeit. Und wie gesagt, filmhistorisch betrachtet ist das wahnsinnig interessant.
Wenn du in deiner Rolle als Kritiker über so etwas nachdenkst, wie du so eine Sendung aufpasst und so weiter, wie sehr gehst du dann in die Hintergrundrecherche? Also ist für dich so ein Film besprechen, dann man schaut den Film und spricht über den Film oder guckst du dir an, wie damals der Pressespiegel zu dem Film war, wenn er entsprechend so aus der Zeit gefallen wirkt und so? Also gibt es da noch einen höheren, also einen journalistischen Aspekt, der über ein Geschmacksbild hinausgeht?
Ja, unbedingt. Also, wenn wir einen Film besprechen, dann schaue ich mir den Film an. Ich schaue auch mir, wenn es irgendwie eine Blu-ray ist und es ist noch Bonusmaterial drauf, schaue ich dann natürlich auch rein, weil so ein Regisseur oftmals noch interessante Hintergrundinfos vielleicht liefert zu den Dreharbeiten, zu dem Film. Ich schaue mir den Wikipedia-Artikel an, wenn es einen gibt. Und ich, na klar, natürlich versuche ich möglichst umfangreich, mich auch über die Hintergründe dieses Films zu informieren, klar.
Ich würde ja sagen, König der Filmanalyse ist die Filmanalyse himself, Wolfgang M. Schmidt, was dann aber mitunter auch in so ausgiebige Politdiskussionen führt, dass der Film eher Grund ist, um mal über das Thema zu sprechen. Ich liebe ja seine Analyse zum König der Löwen, die darin endet, warum das Faschismus ist, was im König der Löwen praktiziert wird. Also wirklich
Ja, oder
großartig, ja.
genau, ja, gar nicht mal Politik, sondern der Kapitalismus ist bei ihm ja immer das zentrale Thema. Er betrachtet alles unter kapitalistischen Gesichtspunkten. Er findet zum Beispiel Wonka, diesen Film, den gab es vorletztes Jahr zu Weihnachten. Wunderschöner Film, wie ich fand, mit toller Musik, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und Willy Wonka will ja quasi ein Start-up gründen, weil er seine Schokoladenfabrik aufbauen will. Das ist ja die Vorgeschichte, ne, von der berühmten Geschichte mit, ne. Und er regt sich wahnsinnig darüber auf, dass hier also in so einem Fantasy-Film jemand ein Start-up gründet. Das wäre ja Kapitalismus pur, wo ich so denke, so mein Gott, Junge, das ist einfach ein schöner Film und warum soll jemand nicht ein Start-up gründen? Man muss doch nicht gleich immer den bösen Kapitalismus hinter jeder Ecke sehen. Das fand ich total albern. Also insofern ja, er hat ja auch mal für uns gearbeitet eine Zeit lang. Er ist ein sehr kluger Mensch, gar keine Frage, und er liefert sehr interessante Analysen wirklich ab, auch wenn's, aber manchmal ist er mir etwas zu verkopft in manchen Dingen. Also bei diesem Film war das zum Beispiel so.
Ja, also das ist so etwas, wo ich mir persönlich Gedanken mache. Ich bringe ja immer mal wieder in die Sendung dann Dinge mit, wenn ich einen Film gesehen habe und darüber reden möchte, weil wir, also ich rede ungefähr einmal in der Woche mit meinem Co-Host über Schlagzeilen aus der Tech-Welt, aber da kommen dann auch alle anderen Themen rein, die ich unter auch interessant subsumieren würde. Und da ist dann durchaus auch mal, diese Serie habe ich geschaut und möchte darüber reden. Und da merke ich, dass nur dieses die Handlung nachgehen und ein Geschmacksurteil abgeben, ist relativ einfach, wäre mir aber in der Regel zu dünn. Also da ist mein Selbstanspruch dann schon zu schauen, was finde ich da noch an Kontext drum und so weiter. Und ich habe bei Wolfgang das Gefühl, er ist am absoluten Ende von, eigentlich bräuchte es die Filme nicht für die Politikanalysen, die er macht. Da sehe ich mich dann immer so, dass ich mir denke, ich möchte ja nicht den Leuten etwas erzählen, was sie selbst schauen können, sondern ich möchte ja einen Mehrwert durch meinen Draufblick bringen. Und ich nehme mal an, dass das auch dein Kritikverständnis ist.
Ja, natürlich. Der Mehrwert für mich wäre eigentlich, Leute für Filme zu interessieren, die sie noch nicht geguckt haben, die sie dadurch vielleicht entdecken. Das ist auch bei vielen Zuschauern so, dass sie sagen, oh, das ist ja toll, den Film kannte ich bisher gar nicht. Danke für den Tipp. Aber wir haben auch Zuschauer, die dann wirklich sagen, wenn wir zum Beispiel eine Folge gemacht haben, irgendwie zu einem bestimmten Thema, ich kenne ja keinen einzigen von den Filmen. Und dann sage ich mir so, ja, dann guck sie dir doch an. Das ist doch der Sinn. Guck dir doch einfach unsere Sendung an. Vielleicht interessiert dich ja der ein oder andere Film dadurch. Aber das ist interessant, dass denn Leute denn so argumentieren. Ich kenne ja gar keinen von den Filmen, wo ich so denke, so, ja, nun, die Filme, die du schon kennst, die musst du ja auch irgendwann kennengelernt haben. Also irgendwann hast du die ja alle mal zum ersten Mal gesehen. Aber das ist dann auch immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich so die Ansprüche sind oder was oder unter welchen Gesichtspunkten Leute so einen Filmtalk gucken, ne?
Ich hatte in einem Gespräch, ich glaube bei Joe Rogan war es, da sprachen sie darüber, wie man neue Dinge entdeckt, um die Kreativität zu beflügeln. Und da sagte der Gast, haben leider vergessen, vielleicht suche ich es nochmal raus, listen to new music and watch old movies. Und das fand ich einen guten Punkt, weil ich lebe es andersrum. Ich gucke Filme, die gerade rauskommen und ich höre Musik, die man schon in den 60ern hören konnte. Und eigentlich finde ich das so mal umzudrehen, neue Musik zu hören, aber alte Filme zu schauen, die ja am Ende des Tages die neuen Filme mit inspiriert haben und beflügeln, einen ganz guten Ansatz. Wie ist das bei dir? Bist du auch eher Team alte Musik hören und neue Filme schauen oder schaffst du es, das gut zu durchmischen?
Also bei Musik bin ich genauso wie du drauf. Auf jeden Fall alte Musik. Wenn ich manchmal über Spotify mal in die Charts reinhöre, bin ich einfach nur entsetzt, was ich da höre. Also irgendwelche Gangster-Rap-Scheiße wie heißt der da, dieser eine da mit 187 oder so ähnlich, der da immer drei, vier Mal in den Charts teilweise vertreten ist. Mit so einer Zahl hinten dran. Weißt du, wenn ich meine?
Jein. Also ich weiß, dass es da Leute gibt, aber ich höre die Charts bewusst nicht.
Ja, egal. Die Zuschauer wissen oder Zuhörer wissen bestimmt, wen ich meine. Und deswegen, da bin ich also auch tatsächlich. Und ich höre übrigens auch überhaupt kein Radio. Ich bin kein Radiohörer. Das heißt, ich bekomme auch wenig mit eigentlich, was es so an neuer Musik gibt, muss ich sagen. Insofern habe ich da gar nicht so den Zugang jetzt da andauernd mitzubekommen, was an neuer Musik so rauskommt. Und bei Filmen ist es halt so, wie gesagt, dadurch, dass ich das ja auch beruflich bedingt machen muss, bin ich natürlich sowohl, was neue Filme angeht, einigermaßen auf dem Laufenden, als auch mein Interesse an alten Filmen ist. Also ich interessiere mich für die gesamte Filmgeschichte von den Anfängen bis heute. Und da würde ich also keinen Unterschied machen.
Das ist so etwas, wo ich dann immer wieder feststelle, klar, Sehgewohnheiten ändern sich, aber es passiert mir sehr selten, dass ich ältere Filme schaue und dann denke, das war es nicht wert, weil dadurch, dass sie mir überhaupt auffallen, sind sie ja schon aus vielen anderen hunderten Filmen hervorgestochen, weil Leute sie als wichtig und prägend beschrieben haben. Ich habe jetzt angefangen von dem Marcel Reich-Ranitzky den Kanon deutscher Literatur zu lesen, bei dem er sagt, das sind die Bücher, die jeder, der die deutsche Sprache liebt, kennen sollte. Gibt es von dir einen Letterboxd-Account oder so eine Filmliste von, das sollte man an Filmen gesehen haben?
Nee, gibt es von mir nicht, nee. Ich weiß, das machen manche gerne mal. Ich habe die Zeit einfach gar nicht. Ich nehme mir die Zeit dafür nicht, sowas anzufertigen. Wir haben ein Buch herausgebracht, das ist eine ganz analoge Form natürlich, zum 7. Geburtstag von Massengeschmack TV, das verflixte 7. MG-Jahr heißt das, wo wir so ein bisschen die Anfänge nacherzählen, wie das war mit dem Aufbau des Senders und so weiter. Und dort haben wir 4 Leute von Pantoffelkino jeweils eine Liste mit unseren 100 Lieblingsfilmen veröffentlicht. Also da habe ich mal wirklich mir die Mühe gemacht, eine Top 100 anzufertigen mit meinen Lieblingsfilmen. Was mir aber auch nicht leicht fiel, weil ich hatte, glaube ich, irgendwie am Ende 150 Filme und musste dann 50 rausschmeißen. Also insofern, ich finde sowas auch gar nicht so unbedingt sehr aussagekräftig, weil es ist vielleicht auch immer in dem Moment abhängig davon, was einem gerade so einfällt oder wie man vielleicht gerade drauf ist. Ich glaube, sowas ändert sich gern auch mal wieder. Nein, ja. Also ich hab sowas nicht, nein.
Es gibt ein Werk, an dem ich jetzt schon etwas länger arbeite, zusammen mit einem Kulturjournalisten. Wie uns ist aufgefallen, es gibt ja viele andere Filmpodcasts und so, also ganz groß auch aus Hamburg, die Kack- und Sachgeschichten, die sehr ausgiebig in Podcasts über Filme und Filmreihen reden und so weiter. Und uns ist aufgefallen, dass es im deutschen Sprachraum so gut wie nichts zu Werner gibt. Also es gibt ein paar Reportagen zu irgendwelchen Geburtstagen, aber es gibt keine umfangreiche Filmanalyse, Podcast zu einer Filmanalyse und so weiter. Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil ich sagen würde, Werner ist so eines der größten deutschen Kulturgüter, was wir so in Bewegtfilm produziert haben. Und irgendwie scheint der medial nicht mehr stattzufinden, obwohl jeder Werner kennt, mit dem ich drüber rede. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur die Folge übersehen habe, ob es vom Pantoffelkino was zu Werner gibt.
Ich glaube, wir haben den Beinhardt den ersten Mal auch als Wunschfilm, glaube ich, besprochen, weil er mal gewünscht wurde von Zuschauern. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass da gab es ja auch seit Jahren nichts Neues mehr, oder?
Ja, so, ja, es gab jetzt seit, ich glaube 2019 kam nochmal ein Werner Eiskalt, aber es gab nochmal die Neuauflage von dem Werner-Rennen. Auf jeden Fall ist das etwas, wo ich mir denke, es gibt so viel Kritik von wegen, der deutsche Film sei so schlecht, und das stimmt auch bei vielen deutschen Filmen, die ich sehe, dass ich mir denke, das ist jetzt wirklich nicht gut, aber ich habe das Gefühl, uns fehlt auch die wertschätzende Kultur für die deutschen Filme, die nun wirkliche Perlen sind, und das spielt vielleicht so ein bisschen mit zusammen. Also ich erlebe da draußen, wenn ich mit Leuten rede, die auch Cineasten sind, dass sie englische Filme, amerikanische, britische Filme sehr viel gucken, aber zum deutschen Kino eine sehr schlechte Meinung haben. Und ich habe zu Til Schweiger-Film eine sehr schlechte Meinung, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass man dem deutschen Kino doch oft Unrecht tut, weil halt vieles so in der Unbedeutung versinkt im Vergleich zu den ganzen Hollywood-Blockbustern. Wie siehst du das? Hat das deutsche Kino einen schlechteren Ruf als verdient?
Nein, also ich finde tatsächlich leider, dass aus Deutschland nicht allzu viel Gutes kommt. Es ist oftmals immer in so eine Richtung Beziehungskomödie und so weiter. Also die Deutschen tun sich schwer, wirklich Kino zu produzieren. Du hast oftmals bei deutschen Filmen das Gefühl, der hätte auch um 20.15 Uhr in der ARD als Fernsehfilm laufen können. Das liegt aber auch an unserer Filmförderung in Deutschland. Das ist einfach total schlecht organisiert. Da sind Leute am Hebel, die ja, das ist ich sag mal, du musst da in so einem Dunstkreis mit sein, um überhaupt Förderung zu bekommen. Also so ein Till Schweiger, der muss nur die Hand aufhalten. Früher war es jedenfalls mal so, ob es heute immer noch ist, weiß ich nicht, aber der hat immer sofort Filmförderung bekommen, wenn er einen Film gedreht hat. Und andere bemühen sich und geben dann irgendwann auf, weil die Filmförderung dann Drehbuchänderungen fordert und so weiter. Und immer wieder zeigt sich auch, dass sie einfach falsch liegen. Also Bully Herbig, der ja mit Der Schuh des Manitou mit einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten gedreht hat, sagt, er hat noch zu Hause bei sich eingerahmt, die Absage von der Filmförderung hängen, wo gesagt wurde, wir fördern diesen Film nicht, wir versprechen uns da keinen Erfolg mit, keinen wirtschaftlichen Erfolg. Und dieser Film wurde der erfolgreichste Film von allen. Oder Florian Henkel von Donnersmarck, der hat Das Leben der anderen gedreht, einer der wenigen deutschen Filme, der einen Oscar bekommen hat. Der gesagt hat, die Filmförderung hat damals von ihm verlangt, nur wenn er den Film zu einer Komödie umschreibt, würde er Filmförderung bekommen. Und er hat das nicht gemacht. Und damit hatte er einen Riesenerfolg. Wie gesagt, der Film hat sogar einen Oscar bekommen. Aber da siehst du auch, wie falsch diese Filmförderung oft liegt und wie wichtig die sich einfach nehmen. Und das ist leider ein großes Problem in Deutschland. Andere Länder sind da anders organisiert. Wenn ich mir angucke, es wird ja auch oft mit der Sprachbarriere dann argumentiert. Ja, deutschsprachige Filme kann man halt schlecht vermarkten. Ja, komischerweise sind südkoreanische Filme, spanische Filme, skandinavische Filme, französische Filme auch erfolgreich auf dem internationalen Markt, obwohl die auch alle in ihrer Sprache sind. Also es ist ein Scheinargument natürlich. Nee, leider sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt, was unsere Filmkultur angeht. Und ich freue mich sehr, dass es da zum Beispiel solche Streaming-Dienste wie Netflix oder so gibt, die tatsächlich dann auch mal wirklich auch mal Genrefilme produzieren. Also ich fand zum Beispiel auf Netflix diesen Blood and Gold heißt der. Der ist gedreht der Bang Boom Bang und so weiter gedreht
Oh,
hat.
ja, da war
Und
ich
das.
letztens auf einem Kinoevent, weil 25 Jahre Bang Boom Bang waren.
Genau. Peter Thorwarth, genau, so heißt der Regisseur. Und der hat auf Netflix zum Beispiel Blood and Gold gedreht. Das ist so ein fast schon Tarantino-mäßig, so ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, aber sehr überdreht und sehr schräg fast so ein bisschen inszeniert. Und sowas habe ich aus Deutschland sonst noch nie gesehen. Und das wäre auch von der Filmförderung nie gefördert worden, dieser Film. Aber Netflix hat es halt gemacht. Und die haben den Film finanziert und es ist für mich so ein Film, wo ich denke so, wow, siehst du mal, so kann deutsches Kino auch sein, wenn man es denn wollte. Weil gerade was Genrefilme angeht, Horror, Science Fiction und so, das ist ja in Deutschland, liegt ja völlig brach. Weil das alles so mit so einem Naserümpfen immer alles betrachtet wird von der Filmförderung. Also es ist wirklich furchtbar.
Siehst du da irgendwas, was dich optimistisch macht? Also es gibt jetzt demnächst einen neuen Teil der Bully Herbig, Schuh des Manitou, kommt jetzt das Kanu des Manitou. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich hätte das lieber nicht angefasst, weil ich glaube, also der Film von damals würde heute nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, so einen zweiten Teil zu machen, der so anders werden muss als der erste, alleine wegen dem heutigen Zeitgeist, ich glaube, damit tun sie sich keinen Gefallen, aber da lasse ich mich gerne von etwas Besserem überzeugen. Gibt es irgendetwas, was du sagen würdest, so, das ist der Hoffnungsträger für den deutschen Film?
Oh Gott, sehe ich jetzt so nicht. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die über Der Schuh des Manitou damals lachen konnten. Ich finde Bully Herbig nicht lustig. Aber ich kann natürlich verstehen, weil er hat die letzten Filme, die er so gemacht hat, waren ja keine großen Kracher. Also dass er jetzt vielleicht doch wieder auf dieses Pferd setzt, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann ich nachvollziehen. Also eigentlich wundert es mich eher, dass er nach über 20 Jahren erst auf die Idee kommt, mal eine Fortsetzung von diesen höchst erfolgreichen Filmen zu drehen, der so einen Kultstatus hat bei vielen. Das kann ich nachvollziehen. Und das ist, wenn es dem deutschen Kino hilft. Ich bin mal gespannt, wie gut der laufen wird. Ich muss ihn mir nicht im Kino angucken, weil, wie gesagt, mein Humor ist es nicht. Aber um mich geht es ja nicht, sondern ich freue mich zum Beispiel auf den Stromberg-Film im Dezember. Ich bin aber sehr gespannt, ob man hier auch tatsächlich Kreide gefressen hat und sich dem Zeitgeist anpasst. Oder ob man wirklich den Stromberg immer noch so politisch unkorrekt und so unverschämt auch Frauen und Minderheiten gegenüber inszeniert, wie wir ihn ja aus der alten Serie kennen und lieben in gewisser Weise. Da bin ich mal sehr gespannt. Den werde ich mir natürlich mit großem Interesse angucken. Und ja.
Da bin ich ebenfalls sehr gespannt, weil, also ich habe mit Freunden einen Rerun gemacht und wir haben nochmal die alten Stromberg-Staffeln geguckt und ich war doch mittelmäßig entsetzt. Also einerseits ist es ja großartig, weil es funktioniert, weil einem klar ist, das ist eine Figur, das ist nicht eine völlig akzeptable Meinung, so etwas zu sagen, sondern das ist eine überzogene Kunstfigur. Auf der anderen Seite, die haben sich ja damals schon echt viel getraut und heute würdest du so etwas niemals durchbekommen. Vielleicht doch noch, ich lasse mich gerne das Bessere belehren, aber ich bin da doch sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube, das war in seiner Zeit möglich.
Es funktioniert deshalb doch, weil er ist doch nun mal ein Unsympath. Das heißt, du hast doch ganz andere Möglichkeiten, Freiheiten als Autor, dem was in den Mund zu legen, was natürlich ein sympathischer Charakter nicht sagen würde. Deswegen lieben die Leute bis heute ja auch Ekel Alfred. Ein Herz und eine Seele. Die Serie ist über 50 Jahre alt und immer noch, wenn das im Fernsehen läuft, hat das irgendwie gute Quoten, weil der war natürlich auch ein totales Arschloch, der Typ. Aber dadurch konnte man ihm eben die Freiheit lassen, auch politisch unkorrekte Dinge zu sagen. Ich glaube, dass das heute immer noch gut funktionieren würde, aber es gibt eben mittlerweile zu viele Bedenkenträger. Wenn du so ein Konzept vorlegst für so eine Sendung, die sagen würden, ah nee, das können wir nicht machen, nein, nein. Und das, weil, da gibt's denn, aber nicht unbedingt, weil sie es schlecht finden, sondern weil sie Angst vor dem Shitstorm haben. Ne, diese Empörungskultur, die wir heute haben, die hat ja dafür gesorgt, dass man sich halt vieles einfach nicht mehr traut.
Apropos Empörungskultur, wie handhabst du es mit Kommentaren zu dem, was du so machst? Also ich merke, dass ich einerseits sehr interessiert bin an Feedback und andererseits mich dann immer ärgere, wenn dumme Kommentare mich dann doch mehr beschäftigen, als sie es eigentlich sollten, weil irgendjemand ins Internet rotzt, dass ich das aber auch hätte sein lassen können, nicht gut gemacht und so weiter, wo ich mir dann oft denke, ich möchte ja wissen, wenn jemand da einen Punkt hat, also sowas wie technische Fehler und so weiter, aber sehr oft denke ich mir, es tut eigentlich nicht gut, Kommentare von Leuten zu lesen, die einen aus Prinzip schlecht finden.
Das stimmt, ja. Ich vermeide das auch, wenn es geht. Also ich war ja zu Gast bei Fair Talk jetzt zum Beispiel gerade. Das ist so ein Talk-Format. Da bin ich ja mit Clownswelt zusammen an einem Tisch gesessen, der nur auch, sagen wir mal, nicht unumstritten ist, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und es gab dann noch so eine Zusatzsendung mit Publikumsfragen und da bin ich mit ihm aneinander geraten zum Thema AfD. Weil er ist ja überzeugter AfD-Fan und ich habe natürlich dann dagegen argumentiert, was heißt natürlich, ich habe dagegen argumentiert und gesagt, dass ich die AfD nicht wählen würde. Und mir ist natürlich völlig klar, dass die ganzen AfD-Fans und Trolle natürlich über mich herfallen in den Kommentaren. Deswegen habe ich mir auch gleich erspart, mir das überhaupt durchzulesen, weil ich mir gedacht habe, das hat jetzt sowieso keinen Sinn. Bei uns im Forum ist es wichtig, Feedback zu lesen und was unsere Abonnenten zu sagen haben, ist wichtig. Die zahlen ihren Abo-Beitrag und ich möchte die natürlich auch alle halten und möchte, dass sie zufrieden sind mit dem, was wir ihnen liefern. Und deswegen muss ich da auch natürlich Kritik aushalten und muss mich dem auch stellen. Und wenn ich mit guten Argumenten gesagt bekomme, dass ich in dem Fall nicht richtig lag oder Mist gebaut habe, dann muss ich da auch dazu stehen und muss ich meinen Fehler auch einräumen. Das ist, glaube ich, immer die Größe zu haben, auch einen Fehler einzuräumen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann.
Als Kritiker kritikfähig zu bleiben.
Absolut, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Holger, für deine Zeit. Es hat mich total gefreut, dich als jemanden, den ich ja immer nur so medial kannte. Ich habe ja, wie gesagt, früh den Fernsehkritik, TV-Massengeschmack-Kram angefangen zu schauen, dich auch auf der Skepcon zu treffen. Ich war am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, ja, ich kenne dich ja immer nur aus der Rolle des Kritikers, etwas distanziert über den Ding und dann in Person festzustellen, dass du gar nicht immer der Kritiker bist, sondern einfach also so ein Typ, der interessante Dinge im Internet macht. Das war sehr, sehr angenehm und es hat mich sehr gefreut, dir auch heute für die Mediatheke Rede und Antwort zu stehen. Und danke, dass du hier warst.
Ja, ich bedanke mich auch und ich bin ja auch, seit ich zum ersten Mal bei dir zu Gast war, ein Fan deines Podcasts, weil er sehr informativ ist und weil du ja eine unfassbare Kompetenz auch aufweisen kannst. Und es ist immer gut, Leuten zuzuhören, die von gewissen Dingen mehr Ahnung haben als man selbst. Dadurch lernt man vieles fürs Leben.
Danke für die Blumen. Holger und seine Angebote sind unten drunter verlinkt. Massengeschmack TV, die ersten 14 Tage kostenlos. Und da, also das Probeabo. Ich empfehle jedem mal vorbeizuschauen. Danke, Holger, und bis bald.
Bis bald. Tschüss.